Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick.
Und wir treten beide seit 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf. In unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Ja, und unsere heutige Gästin ist Pauline Füg. Pauline Füg wurde in Leipzig geboren, wuchs im Raum Nürnberg auf und lebt und arbeitet jetzt dort auch wieder nach längeren Zwischenstopps in, ich habe gelesen, Eichstätt, Würzburg und Hannover unter anderem. Und Pauline ist Poetin, Autorin, Moderatorin, Kulturpreisträgerin, Workshopleiterin, Veranstalterin. Würdest du noch irgendwas hinzufügen?
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was du alles aufgezählt hast. Hast du gesagt Psychologin?
Das habe ich nicht gesagt, tatsächlich.
Ja, ich bin auch noch Psychologin.
Ja, und damit erfüllst du eigentlich fast alle Funktionen, die man überhaupt im Poetry Slam erfüllen kann. Was antwortest du, wenn du gefragt wirst, was du eigentlich arbeitest?
Ich antworte immer, ich habe Psychologie studiert und bin aus Versehen Schriftstellerin, Künstlerin geworden und vermische auch beides.
Ja, das ist eine gute Antwort. Wie lange hast du gebraucht, bis du dir das so zurechtgelegt hast?
Ich glaube, das hat sich in den letzten 20 Jahren, seit ich das alles so gemacht habe, so formiert.
Seit wann machst du es genau? Also
Mein allererster Poetry Slam Auftritt war im März 2003. Das hieß Poetry Slam, war aber ohne Wettbewerb. Und der erste mit Wettbewerb war dann im 2004 in
das
Erlangen.
Heißt, du hattest letztes Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum.
Ja.
Cool, na, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und ab wann würdest du sagen, warst du Teil der Poetry Slam Szene?
Ich glaube, man muss erstmal überlegen, was ist die Szene?
Ja.
Und wahrscheinlich kann man so sagen, dass ab dem ersten Auftritt 2003 ich Teil der regionalen Szene war. Ne? Wir waren einfach so ein Haufen von Menschen, 2 Leute auch, mit denen ich in der Schule war, jemand, mit dem ich Impro-Theater gespielt habe, die dann einfach irgendwie da total begeistert dabei waren und geguckt haben, was kann man so machen, uns auch dann teilweise privat getroffen haben, unsere Texte gezeigt haben. Und dann war aber so dieses, hey, wir wollen auch überregional uns vernetzen. Und dann bin ich nach Stuttgart gefahren. Da war damals die Poetry Slam Meisterinnenschaft, die deutschsprachige. Und da habe ich dann Leute von überregional kennengelernt, auch teilweise international, und habe dann auch gewusst, wo kann ich hinfahren und auftreten. Und dann fing das so schneeballmäßig an.
Das heißt, du wusstest eigentlich schon relativ früh, dass es eine große Szene gibt überregional.
Das war irgendwie so eine Intuition. Ich hatte tatsächlich in der Schule mal im Deutschleistungskurs, da hatten wir so ein Video angeschaut, und da wusste ich, das gibt es überall. Und ich hatte auch mal Flyer gefunden, dass es das in München gibt. Da war ich aber noch unter 18 und habe immer gedacht, wenn ich mal älter bin, gehe ich dahin. Und ich wusste, das gibt's irgendwie. Ich wusste aber nicht, wie ich anknüpfen soll, weil damals war jetzt auch noch nicht so Smartphone, Internet irgendwie. Wir haben uns die Zugfahrkarten, die Zugtickets noch ausgedruckt am Bahnautomat, und es war alles so ein bisschen Oldschool noch. Und dann habe ich mich angefangen zu vernetzen, ja.
Das sagen ja echt einige, es gab da mal dieses Video im Deutschunterricht, im Deutschleistungskurs, was wir angeschaut haben. Also bei mir war das Julia Engelmann, aber bei dir offensichtlich dann nicht. Was war das denn bei dir für ein Text oder für ein Video? Kannst du dich erinnern?
Das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube eine Dreisat-Doku oder so. Und es war ein, meine ich, Schweizer Poetry-Slammer, Dani Rieser, den kennt man gar nicht mehr. Und Etta Streicher, die mittlerweile auch kein Slam mehr macht, aber die so in der Slam-Szene, glaube ich, im deutschsprachigen Raum immer noch so ein bisschen bekannt ist, Clownin auch ist und so. Und das wurde dokumentiert und ich fand das total spannend. Und dann war ich mal in der Blauen Nacht in Nürnberg und da sind dann auch welche aufgetreten. Ich glaube, Tobi Hofmann. Und dann war ich so, ach krass, und es gibt so unterschiedliche Texte. Und dann habe ich mitgekriegt, es gibt diese deutschsprachige Meisterinnenschaft. Und dann dachte ich, jetzt kaufe ich mir ein Ticket und fahre da hin und schaue, was es gibt. Und sag Hallo und lerne die alle kennen.
Ja. Ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal auf eine Meisterschaft gefahren bin, ich glaube, das war 2017, deutschsprachige U20 Meisterinnenschaft, und da war ich mit Kati Mock im Zug, die ja auch schon hier zu Gast war, und ich dachte so, okay, das wird jetzt wie bei anderen vielleicht Sportarten so, dass man schon Leute trifft und dann irgendwie sich vielleicht ein bisschen kennenlernt, und dann hat diese 4-stündige Zugfahrt über Kati mich komplett zugetextet auf die beste Art und Weise, aber so mit irgendwie Anekdoten und der und die ist da auch und oh mein Gott, und wer moderiert deine Runde, und ich war so, hä, was passiert denn hier? Wo gerate ich denn hier hinein? Und es kann auch vielleicht Leuten gehen, die zuhören, die wissen, was Poetry Slam ist, aber nicht wissen, was so die Slam-Szene oder so ist. Deswegen, wie würdest du die Slam-Szene beschreiben für jemanden, der das vielleicht noch nicht kennt?
Also ich glaube erstmal nicht, dass es die Szene gibt. Es gibt vielleicht immer eher so jedes Jahr oder jede Saison Menschen, die besonders aktiv sind und sich dann auch immer vernetzen und die vielleicht gerade auch dann bei den deutschsprachigen Meisterschaften einen Startplatz haben. Aber ich glaube, es gibt eben auch ganz viele so Clubszenen und kleinere Szenen. Und ich habe so vor allem die letzten Jahre einfach vor allem so in der süddeutschen Szene ganz viel gemacht, in der regionalen, weil ich eben auch selber veranstalte und bin eher mittlerweile nicht mehr ganz so viel selber auf Slams unterwegs, sondern als Mentorin für junge Erwachsene und mache meine U20 Next Generation Poetry Slams. Das heißt, es ist dann wieder auch eine andere Szene, wo ich dann mit anderen Workshop-DozentInnen irgendwie mich vernetze und deswegen, ich finde immer, die Szene ist ganz schwierig für mich und ich habe auch lange nicht gecheckt, dass ich Teil einer Szene anscheinend bin, weil ich wollte halt auftreten und habe meine Texte geschrieben und habe Menschen getroffen und habe manchmal dieselben Menschen immer wieder getroffen und rückblickend denke ich, ach krass, da war ich irgendwie in dieser Szene richtig krass drin. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass mir das gar nicht so bewusst war.
Ich wollte auch gerade sagen, voll schön, dass du es mit diesen Subszenen gesagt hast. Ich finde das irgendwie ein guter Begriff, weil natürlich so irgendwie überregionale oder deutschsprachige Meisterschaften dann irgendwie natürlich immer ein cooles Event sind und man freut sich da oft dann dabei sein zu können. Andererseits sind es eben auch, es ist immer irgendwie jedes Jahr woanders, es sind immer andere Leute, während aber zum Beispiel so kleinere Szenen, die wirklich eher regional funktionieren, auch eigentlich wirklich nachhaltig sind. Und ich hatte auch mittlerweile den Eindruck, wenn ich da meine Arbeit irgendwie rein investiere, dann sind es irgendwie Kreise, die bleiben und das sind auch oft Menschen, die man dann über eine längere Zeit begleitet, gerade in der Nachwuchsarbeit auch. Ja, was ich eigentlich dann manchmal viel, weiß ich nicht, befriedigender irgendwie finde in der Arbeit.
Ja, geht mir ganz genauso und ich schätze eben auch sehr so konstante und nachhaltige zwischenmenschliche und künstlerische Kontakte. Und letztendlich, wir kennen uns ja auch von der regionalen Szene, ne? Da wart ihr irgendwie noch, glaube ich, Teenies, da habt ihr angefangen und jetzt sind wir irgendwie KollegInnen, machen einen Slam auch zusammen in Würzburg und geben jetzt bald Workshops zusammen, das ist total schön. Und so mag ich das auch, wenn sich das so bewegt und alles so verändert, aber trotzdem irgendwie so eine gewisse Statik. Also es scheint sich zu widersprechen, aber das ist so das, was ich mag und ich mag das sehr auch, wie wir hier in der fränkischen Szene einfach vernetzt sind, uns austauschen, auch wenn es irgendwie Herausforderungen gibt in der Orga oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Herausforderungen. Wie geht man miteinander um? Wie tauscht man sich aus? Finde ich hier sehr, sehr schön.
Ja, das habe ich auch total positiv wahrgenommen, als ich so von der U20 Poetry Slammerin so reingewachsen bin in die eher so Veranstalterin-Rolle, dass da super gute Vernetzung da ist. Also vor allem auch eben bei der U20-Szene in Franken.
Total.
Können wir vielleicht später auch noch drüber reden und über Nachwuchsarbeit sprechen. Ja, das sehe ich auch sehr, also nehme ich als sehr wertvoll wahr.
Also mittlerweile würdest du dann sagen, du bist Teil einer Szene oder von Szenen, wie auch immer man das definiert. Wie würdest du sagen, hat sich das im Laufe deiner Karriere verändert, diese Szene oder diese Szenen?
Also ich glaube, wenn man jetzt die gesamte Poetry-Slam-Szene also mit allen Subszenen betrachtet, ist die einfach größer und vielfältiger und auch unüberschaubarer geworden. Als ich angefangen habe, so 2003, 2004, da kannte man einfach so einen ganz harten Kern. Und manche Leute sprechen auch so von verschiedenen Poetry-Slam-Kohorten oder Generationen. Und man kannte sich da einfach, weil wir diese Szene auch quasi ja mit aufgebaut haben. Ne? Also wenn ich jetzt auch vergleiche, wie es damals war, da wusste ich manchmal, wenn ich losgefahren bin morgens mit dem Zug nicht, wo ich abends eigentlich nach dem Slam schlafe oder habe in irgendwelchen Backstage-Räumen dann spontan die Couch genommen, die noch frei war oder die Matratze im Nebenraum oder so. Und das ist jetzt ganz, ganz anders, viel professionalisierter. Auch ne, man weiß, okay, ich habe hier ein Hotel, im Idealfall sogar ein Einzelzimmer, es gibt eine Gage. Und das hat sich einfach verändert, aber es ist eben auch größer geworden. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Und wenn man regional bleibt, kann es auch sein, dass man manche Leute gar nie kennenlernt. So.
Hatte das einen Einfluss auf dich oder auf dein künstlerisches Schaffen, dass du, auch wenn es dir vielleicht nicht von Anfang an bewusst war, Teil von der Szene warst und bist?
Also ich glaube, was vor allem war dieser Austausch mit anderen Menschen, die auch schreiben. Ich hatte, also mir war relativ früh schon, auch als ich in der Schule war, klar, dass ich schreiben will, dass mir Schreiben Spaß macht, dass ich auch irgendwie damit nach außen gehen will, aber ich wusste nicht wie. Ich wusste auch nicht, wie ich irgendwie einen Verlag oder ein Buch finde und dann war für Poetry Slam für mich sehr niedrigschwellig. Ich konnte auf die Bühne, ich hatte ein Publikum und ich hatte auch andere Menschen, die schreiben und mit denen ich mich austauschen konnte und das war ja einfach eine Peer Group. Ich würde es vielleicht eher für mich als Peer Group bezeichnen als Szene und habe dann einfach auch diese Leidenschaft fürs Schreiben und dieses Hey, also das sind ja Probleme, die konnte ich mit niemandem diskutieren. Ja, also wie kommst du auf Ideen? Was machst du, wenn du gerade keine Idee hast? Kannst du mal sagen, ist der Text gut? Funktioniert der oder so? Da hatte ich einfach vorher keine Peer Group, mit denen ich das besprechen konnte. Und insofern war das für mich schon sehr, sehr prägend. Ich habe aber nicht nur meine Füße in die Poetry Slam Szene ausgestreckt, sondern war quasi auch in der jungen deutschen Literaturszene unterwegs, so Wannsee Forum und so weiter. Und habe da auch Leute kennengelernt. Und es sind einfach Kontakte, die damals entstanden sind, so wo ich so kurz vorm Abi, nach dem Abi war, die bis jetzt nachreichen. So.
gibt es für dich so sehr deutliche Unterschiede zwischen diesen zwei Szenen? Also du hast ja gerade schon angedeutet, dass du sowohl so ein bisschen in der klassischen Literaturszene unterwegs bist, als auch jetzt eben der Poetry Slam Szene. Macht diese strenge Unterteilung überhaupt einen Sinn? Kann man die voneinander abgrenzen? Was sind da so die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
Also damals, als ich angefangen habe, haben die Szenen sehr Wert darauf gelegt, voneinander getrennt zu sein. Ja. So, da war Poetry Slammerin auch einfach eher so ein Schimpfwort, so nach dem Motto, das ist nur Fastfood-Literatur und nicht nachhaltig. Und ich habe aber immer schon auch die Vorteile von Poetry Slam gesehen, die quasi die E-Literaturszene so befruchten kann, weil gerade diese trockenen Wasserglaslesungen ist einfach, kann einfach schnell langweilig werden. Und wie schön ist das, wenn jemand gut performen und die eigenen Texte inszenieren kann. Und ich habe den Eindruck, das ist in den letzten Jahren immer mehr aneinander gewachsen. Mhm. Und es ist mittlerweile eher auch ein Qualitätskriterium im Sinne von, diese Person kann lesen, kann auftreten, hat Bühnen- und Publikumserfahrung. Und deswegen, ja, finde ich, überschneidet sich's mehr. Aber dadurch, dass Poetry Slam eine gesprochene Szene ist, ist natürlich da nicht so, dass automatisch immer gleich in Buchform ist. Und das würde ich jetzt mal sagen, dass die Präsentationsmedien noch ein bisschen unterschiedlich sind mit Überschneidungen.
Wurde auch dein Schreiben, dein Stil zum Beispiel geprägt durch die jeweilige Szene, in der du unterwegs warst? Also hast du, wenn du wüsstest, du trittst jetzt viel bei Slams auf oder du schreibst jetzt einen Text explizit für Poetry Slams, anders geschrieben, bist du da anders rangegangen, als jetzt, wenn du gesagt hast, das wird jetzt ein anderer Text, der eher für die Literaturszene gedacht ist?
Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe geschrieben, was ich schreiben wollte und habe dann überlegt, wo ist die Bühne, wo ist das Publikum, welcher Text funktioniert, vielleicht nur gelesen und auf einem Slam nicht, weil er zu komplex geschrieben ist und man bestimmte Zeilensprünge, Wortwitze einfach nur vom Zuhören nicht versteht, weil man mehrfach vor- und rückwärts lesen muss. Und habe mich quasi beim Schreiben nicht eingeschränkt, aber dann geguckt, wo passe ich besser hin. Und ich bin auch immer so ein bisschen so, ja, so mit jedem Fuß in einer Szene und manchmal auch so die Grätsche, die schwer machbar war gewesen, weil die einen gesagt haben, ich bin eigentlich zu literarisch für Slam und die Literaturszene, für die war ich zu slammig oder zu popkulturell vielleicht auch. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch lange nicht gecheckt, dass ich irgendwie zwischen Szenen changiere, weil ich einfach nur ich war. So. Und das wird mir rückblickend klar, dass ich einfach schreiben wollte und mir meinen Weg gesucht habe.
Dass man das auch einfach machen kann.
Ja, dass man es auch einfach machen kann.
In beiden Szenen so unterwegs zu sein. Weil das finde ich auch total krass, dass es ja doch einige AutorInnen gibt, die mittlerweile bekannter sind und mit Poetry Slam angefangen haben und wo man jetzt den Eindruck hat, die verschweigen das sehr krampfhaft. Die lügen jetzt auch nicht und leugnen das nicht, wenn man sie jetzt vielleicht direkt sagen würde.
Nicht.
Aber sie bemühen sich, das nicht irgendwo zu erwähnen.
Ja.
Also genau, ich weiß nicht, würdet ihr sagen, Poetry Slam ist kein Schimpfwort mehr?
Ich würde schon sagen.
Ja, also ich glaube, man sieht das schon aktuell, wenn Leute, die jetzt kein Slam mehr machen, aber irgendwie berühmt oder erfolgreich sind, also ich würde sagen, 50-60% stehen da offen dazu, beziehungsweise offen dazu stehen, würde ich sagen, sogar die wenigsten. Also ich würde sagen, ein Drittel verheimlicht es nicht, ein Drittel ist damit so sehr cool und ein anderes Drittel will es überhaupt nicht in der Welt haben, dass das mal gab. Und das finde ich irgendwie insofern schade, als dass ich denke, so, man muss ja auch nicht weder mehr noch weniger draus machen, als es ist. Also Slam ist halt eine Ausprobierbühne. Das sieht man ja allein daran, dass die Leute Schriftstellerinnen werden oder Romane schreiben oder aber auch Comedy oder Kabarett oder
was
auch
oder
immer
Musik machen. Ja, genau. Also das finde ich auch das Tolle beim Poetry Slam, dass einfach dieses sich ausprobieren, wie will ich auf der Bühne sein, was ist meine Bühnenfigur, was ist das, was ich mache, mache ich lustig, mache ich ernstes, wie möchte ich eigentlich mit meinem Schreiben, mit meiner Kunst weitergehen, muss Musik dazu, muss es lustig sein, brauche ich mehr Zeit als 5 Minuten, schreibe ich Lyrik und muss ein Lyrikband veröffentlichen, weil das gar nicht mehr auf die Slam-Bühne so funktionieren passt. So. Und das finde ich eben eigentlich genau das Spannende. Oder auch wenn ich jetzt irgendwie YouTube oder Fernsehen oder so anschalte und denke, ach ja, Mensch, mit denen war ich doch vor 20 Jahren auch da und da und keine Ahnung, ich habe ein Foto von Hazel Brugger und mir zu Hause, wo Hazel Brugger, wir waren in so einem Fotoautomaten, wo sie die Zunge, glaube ich, 3- oder 4-fach rollt und weil sie ist eine der wenigen Menschen, die das kann, dann denke ich, das ist irgendwie schon funny, wenn ich die jetzt dann sehe und in welche Richtung wie weitergegangen ist.
Für viele ist es ja auch ein total guter Kontakt so in die Kulturszene generell, weil man da ja auch, weiß ich nicht, viel eine gute Möglichkeit bekommt, auch selber mit dem Veranstalten vielleicht dann irgendwann anzufangen. Also viele gehen ja auch komplett in die Schiene dann, so moderieren und veranstalten. Also ich habe den Eindruck, es ist einfach so ein sehr vielfältiges Genre, wo man in ganz viele Bereiche, die mit Bühnen und Kultur zu tun haben, so reinrutschen kann. Also ich weiß nicht, die allerwenigsten machen doch nur Poetry Slam. Ich weiß nicht, gibt es Leute, die hauptberuflich Poetry Slam machen? Also jetzt eben nicht veranstalten, so ich glaube nicht, oder? Also
ich glaube, man macht letztendlich alles, was irgendwie damit zusammenhängt und macht. Und die meisten, auch die dann erfolgreich nur Poetry Slam machen, so als, sag ich mal, professionelles Hobby oder professionell, die haben halt irgendwann noch ein Abendprogramm. Und machen dann Lesungen oder Comedy-Events und dann, glaube ich, entwickelt man sich automatisch weiter. Und ich finde es aber auch schön, wenn dann manche Leute eben immer noch wieder auf Poetry Slam Bühnen zurückkehren. Also weil letztendlich, es prägt ein Jahr und ich fände es komisch für mich, das nicht zu erwähnen, weil es hat mich und mein Leben, mein Schreiben, auch mein Kontakt mit anderen Menschen geprägt. Und warum nicht sagen?
Ich finde es auch total schön, wenn auch Leute dabei bleiben, die das schon länger machen und die vielleicht auch sich anders noch ein bisschen orientiert haben, beruflich oder was eben Bühnen angeht. Aber weil man ja gerade dann auch viel voneinander lernen kann und die ja auch junge Menschen mitbegleiten, mitprägen können. So. Ja,
also was mir immer wichtig ist, ich gebe ja auch Schreibworkshops. Es gibt dann manchmal Leute, die sagen, der Wettbewerb ist nichts für mich.
Mhm. Ja,
Und dann ist mir immer wichtig zu sagen, du musst den Wettbewerb nicht machen. Wenn du schreibst, schreib und find deinen Weg, wo du hin willst. Und auch da helfe ich dir, weil ich halt auch in allen Szenen so ein bisschen changiere.
Ja, das ist, finde ich, ein spannender Aspekt, weil dieser Wettbewerb etwas sein kann, was einschränkend ist für Leute, die einfach nur schreiben wollen. Ja. Und eine andere Sache, die ich auch spannend finde, ist, dass wir jetzt zwar gerade gesagt haben, ist das eigentlich voll die coole Ausprobebühne, man kann irgendwie alles machen, worauf man Bock hat und danach sich irgendwie spezialisieren. Und gleichzeitig gibt es doch irgendwas, was vielleicht so ein bisschen typisch in Anführungsstrichen slammig ist. Ich erlebe das an zwei Beispielen. Zum einen Leute, die eher irgendwie Lyrik schreiben und eher literarisch schreiben wollen, die sagen, irgendwie auf Slam-Bühnen fühle ich mich nicht gesehen mit den Texten. Die wollen irgendwie Sachen, die unterhaltsamer sind im Publikum und da komme ich irgendwie nicht an, fühle ich mich nicht wohl. Oder auch Leute, die zum Beispiel nur Stand-Up machen, und da fand ich ein spannendes Beispiel Lara Ermer, mit der hatte ich letzte Woche einen Auftritt und die macht eigentlich nur noch Stand-Up und die war aber jetzt bei diesem Slam und hat exakt das gemacht, was sie auch auf Stand-Up-Bühnen macht, aber mit Textblatt in der Hand, und sie hatte nicht mal ihren eigenen Text. Sie hat dann an einen anderen Auftritt gefragt, hey, kann ich dein Textblatt ausleihen, weil ich weiß, das wird hier nicht funktionieren, wenn ich nur Stand-Up mache, aber sie hat exakt das gleiche erzählt. Krass. Also dann gibt es doch irgendwas, was so typisch slammig ist. Würdest du dir eigentlich da mehr Offenheit wünschen, dass die Leute im Publikum auch nur Stand-Up oder nur Literatur akzeptieren? Oder findest du es gut, so wie es ist?
Ich glaube, die Vielfalt macht es. Und ich glaube aber auch, dass viele Leute dann durch das Internet ein bestimmtes, was halt immer auch viral ging, das im Kopf haben und Poetry Slam ist Julia Engelmann oder so. Und deswegen finde ich es schön, wenn die BesucherInnen einfach kommen und sagen, hey, ich lasse mich auf alles ein, Hauptsache ist interessant für mich.
Ja, weil das, ich glaube, es ist auch bei vielen der Fall, aber es gibt dann irgendwie doch immer Leute, die denken, sie wüssten irgendwie, was Poetry Slam ist, und die dann so rausgehen, das war doch kein Poetry Slam, das war ja
abgelesen.
Das war ja Stand-Up oder abgelesen. Ja.
Ich glaube, das ist aber auch, was eine gute Moderation machen kann.
Total.
Zu sagen,
total,
hey, es ist alles erlaubt, das sind die Regeln, aber ob es jetzt Stand-Up, Lyrik oder irgendwie ein Mini-Theaterstück ist, One Man, One Woman, whatever.
Ja. Hättest du dich eingeschränkt gefühlt, wenn du nur auf Poetry Slam Bühnen hättest auftreten können?
Ja.
Weil?
Weil ich diese Zeitbegrenzung habe und weil ich auch schon diese Entertainment-Erwartungshaltung eher vom Publikum habe, die dann vielleicht bei einem Text, der sehr komplex geschrieben ist, nicht ganz so sehr mitdenken. Das heißt, auch gar nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, ich gehe jetzt in eine literarische Diskussion oder ich höre mir den Text vielleicht auch mit ganz krassen literarischen Gesichtspunkten an. Gibt natürlich immer welche, aber die meisten, für die ist es halt, hey, ich habe einen netten Abend. Und genau, und deswegen fand ich das auch immer schön, auf Lesebühnen zu sein, was Längeres vortragen zu können oder in einem Literaturhaus bei einer Lyriklesung, meine Lyrik, wo die Leute einfach Lust haben, komplexe Texte dann zu hören.
Du hast ja vorhin schon den Wettbewerb angesprochen, dass das für viele was Einschränkendes sein kann beim Slam jetzt. Aber diesen Wettbewerb gibt es ja eigentlich überall. Also sowohl in der Literaturszene gibt es ja irgendwelche Literaturwettbewerbe. Und selbst wenn es keine Wettbewerbe gibt, ist es ja immer irgendwie ein Wettbewerb darum, wer bekommt Aufmerksamkeit, was wird wo veröffentlicht. Ich habe mich gefragt, ob das nicht beim Poetry Slam dann sogar ein bisschen angenehmer ist, dass das so offensiv präsentiert wird, hey, wir haben hier Wettbewerb, weil dann klar ist, was Sache ist. Und bei anderen Szenen der Wettbewerb irgendwie viel indirekter, heimlicher ist und das aber auch vielleicht negativ sein kann.
Ja, also da habe ich tatsächlich auch in der letzten Zeit viel drüber nachgedacht, weil es ja auch so einige Artikel gab, wie entschieden wird bei Literaturwettbewerben, wer den Preis gewinnt und so. Und man ist immer, glaube ich, in einem Wettbewerb und ich finde es auch ganz schwierig, was macht das mit meinem Schreiben, ja?
Ja.
Und deswegen versuche ich zum Beispiel einmal im Jahr einen Monat mir freizunehmen, um zu reisen und einfach nur das kreativ zu machen, was aus mir herauskommt, ohne zu überlegen, wird das irgendwo eingereicht, wird das irgendwie vorgetragen. Es kann auch sein, ich schreibe einen Monat nur Müll oder vorerst Müll oder ich denke in 2 Jahren erst, ach ja, war ja cool, weil ich eben dieses von außen und diese Erwartungshaltung nicht will. Und ich glaube auch, ich finde immer von Heinrich von Kleist das Marionettengleichnis total schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine, wie so ein Essay darüber, dass ein Junge sich irgendwie, ich glaube, die Füße oder so anzieht oder auf irgendwo sitzt und er sieht aus wie die Skulptur der Dornauszieher und so natürlich. Und in dem Moment, wo das aber gefeedbackt wird, hey, du siehst so aus, kriegt man diese natürliche Haltung nicht mehr hin. Oder Marionetten arbeiten deswegen so schön, weil sie kein Bewusstsein darüber haben, was sie tun. Und ich finde es eben ganz spannend, wenn man anfängt zu schreiben, man schreibt ja erstmal, weil man muss, aus sich selber heraus. Die wenigsten Leute sagen irgendwie mit 15, 16, ich schreibe, weil ich möchte Literatur-Nobelpreisträgerin werden. Und dann kommt aber irgendwann dieses, oh, ich habe eine Feedback-Schleife vom Publikum und jetzt kann ich meinen Text so anpassen und das hat funktioniert und wenn das macht, und dann ist es wie so eine Art Konditionierung in was funktioniert im Schreiben. Und das ist was, wovon ich mich immer lösen wollte. Ich wollte schreiben, wie ich schreibe, warum ich schreibe und mein Publikum mir suchen und auch akzeptieren, wenn es kein Publikum gibt und dann halt was anderes machen.
Ja, das verstehe ich total. Und ich glaube auch, dass ich es eigentlich eher was ganz Gutes finde, dass man zumindest in der Slam-Szene dadurch, dass es Wettbewerb gibt, eigentlich immer auch sehr offen drüber sprechen kann. Und ich finde generell offen über was sprechen zu können immer, ja, macht's, da ist irgendwie weniger Anfälligkeit dafür da, dass sich dann irgendwie so ungute Strukturen irgendwie noch verstärken oder so. Oder dass man irgendwo was reininterpretiert und so Sachen abdriften. Und das finde ich, erlebe ich eigentlich ganz positiv, dass man zumindest in der Szene sehr, sehr viel über den Wettbewerb redet. Ja, es sind oft dieselben Gespräche, es kreist oft immer wieder um dieselben Fragen. Man findet keine bessere Antwort auf, kann man Kunst bewerten? Nein, kann man nicht, aber wir machen es irgendwie trotzdem. Aber trotzdem, es gibt diese Gespräche, so, weil der Wettbewerb eben so offensichtlich ist.
Also ich sag in Workshops immer, wenn man bei Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly keinen Wettbewerb hätte, würde uns das Spiel vielleicht nicht so viel Spaß machen. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein Spiel, irgendjemand gewinnt, irgendjemand verliert, es ist funny und am nächsten Tag kann man es aber vielleicht schon wieder vergessen und spielen nochmal neu und dann gucken wir, wer dann wieder gewinnt mit einem Glück, Startposition, den Text, der zufällig zum Publikum passt. Und deswegen, ich finde den Wettbewerb ein lustiges Spiel und das macht, glaube ich, auch Poetry Slam so faszinierend für alle Beteiligten. Aber man sollte es nicht überbewerten. Und ich finde es halt immer schade, wenn dann Leute ganz tolle Texte schreiben, aber eben nicht gewinnen, weil die Texte vielleicht sehr literarisch sind oder weil ein anderer Text an dem Abend mehr entertaint und dann nicht mehr weitermachen. Weil ich glaube, zum Talent gehört auch Ausdauer und dieses, eine Art innere Sicherheit, die man über die Zeit entwickelt. Meine Texte sind gut und auch wenn ich den Slam nicht gewinne, sind meine Texte gut. Und ich finde meine Nische.
Es gibt ja in der so klassischen Literaturszene, sage ich jetzt mal, aber ja auch viele Wettbewerbe und sehr viel läuft da über Wettbewerbe auch. Vielleicht auch sogar mehr als bei Poetry Slams so, weil es nicht so niedrigschwellig ist. Was gibt's denn dann für Unterschiede zwischen den Wettbewerben im Poetry Slam oder eben so klassischen Literaturwettbewerben? Und gibt's eine Art von Wettbewerb, wo du lieber dich daran beteiligst?
Also ich glaube, beim Poetry Slam ist vor allem beim Wettbewerb, dass man erstmal nur Spaßpreise gewinnt und das halt irgendwie so ein für den Abend lustiges Spiel ist, außer jetzt bei den deutschsprachigen Meisterinnenschaften, da geht es dann um mehr, weil dann die Menschen natürlich die nächste Saison eingeladen werden. Es geht dann auch um gesehen werden, eine Agentur wird vielleicht aufmerksam. Das hat sich auch professionalisiert über die Jahre. Und in der klassischen Literaturszene sind Wettbewerbe auch, glaube ich, ganz viel um Geldpreise zu gewinnen. Ja, also da gibt's ja dann auch gerne 4-stellige Summen und wie sich AutorInnen finanzieren und eben auch dann gesehen zu werden vom Verlagen, gerade Open Mic und so. Das ist ja ein Wettbewerb, der wie eine Art auch Talent-Scout-Forum ist, wo Agentinnen, VerlagslektorInnen irgendwie im Publikum auch sitzen und gucken, hey, wer gewinnt denn hier gerade, was passiert gerade? Das heißt, im Prinzip ist es auch ein Schritt oder eine Vernetzung oder ja in Richtung der Literaturszene von Buchveröffentlichungen und wie es dann weitergeht, wenn man als AutorIn leben und arbeiten will. Und beim Slam würde ich sagen, ist es so kurzfristiger, eher diese normalen Slams und dann aber, wenn ich eine Professionalisierung anstrebe und dann halt im Finale der Meisterschaften sind, dann geht's eher in dieses richtig große Talentscouting, sag ich mal.
Und wo machst du mit deinen Texten lieber mit?
Ich kann's nicht sagen. Ich glaube, dass die Literaturwettbewerbe, wo ich gewonnen habe, die waren halt immer cool, weil es mir weiter ermöglicht hat, vom Schreiben zu leben. Ja. Und weil es halt einfach ein Geldpreis war und Und dieser Geldpreis mir ermöglicht hat, mich hinzusetzen und zu schreiben. Und wenn ich einen Poetry Slam gewinne, dann ist das schön und dann ist das cool. Dann habe ich wie eine Art Renommee in der Szene. Aber am Ende kann ich mir jetzt da nicht dann leisten, eine Woche irgendwie frei zu machen, mich hinzusetzen und zu schreiben. So. Und deswegen ist es, glaube ich, bei beiden eine andere Qualität.
Ja.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du manchmal gezielt versuchst, einfach aus dir herauszuschreiben, nicht an Wettbewerbe oder so zu denken. Ich habe mich gerade gefragt, gab es auch schon mal den umgekehrten Fall, dass du gezielt für Wettbewerbe geschrieben hast? Geht es überhaupt?
Ja, wenn Themen vorgegeben sind. Ja. Und ich habe mal eine Zeit lang gemacht, dass ich glaube 3 Jahre lang jeden Monat an einem Schreibwettbewerb teilgenommen habe. Es war auch manchmal frustrierend, weil man halt dann eine Zeit lang nichts gewinnt. Und dann, aber es kommt irgendwann der Moment, wo man halt dann was gewinnt. Und es gab einen Wettbewerb, da gab es ein Thema. Oh, ich kriege jetzt, glaube ich, das Zitat nicht in irgendein Literaturzitat. Und dann habe ich Texte von mir genommen und darauf umgeschrieben. Und es war aber sowas wie, naja, ich muss jetzt da heute noch teilnehmen, weil das ist meine Verpflichtung, diesen Monat teilzunehmen, weil das mein inneres Versprechen ist. Und dann habe ich die halt so umgemodelt. Und erstaunlicherweise habe ich damit sogar einen der Preise gewonnen. Und das war für mich total faszinierend, weil ich so dachte, manchmal gebe ich mir Mühe und nehme meine besten Texte und gewinne nicht. Und jetzt habe ich es halt mal kurz, weil ich ja in 2 Stunden war der Einsendeschluss und dann habe ich es damit gewonnen. Ja. Und das war für mich so ein bisschen auch absurd, dann das so zu sagen. Aber ich sage das auch immer eben in meinen Schreibworkshops, nehmt an Wettbewerben teil und nehmt eure Texte, die ihr schon habt und formuliert sie zur Not um, macht ein Zitat, dass sie, wenn es eine Themenvorgabe gibt, reinpassen, weil ihr könnt, das kann man gar nicht schaffen, zu jedem Wettbewerb einen neuen Text zu schreiben.
Das heißt, Wettbewerb ist für dich dann ausschließlich Mittel zum Zweck oder hat das noch eine andere Funktion?
Es muss eigentlich Mittel zum Zweck sein, weil wenn das andere wäre ja, es würde mir zeigen, ob meine Texte gut sind.
Ja,
und das davon will ich mich ja auch loslösen. Und ich sitze ja selber auch in der Jury hier vom Fränkischen Preis für junge Literatur. Und ich sehe das auch, die Jury-Diskussion, die wir haben, dass ich manchmal Texte sehe, die ich ganz fantastisch finde. Aber ich sage, okay, diese Person, die muss auf alle Fälle zum finalen Lesen kommen. Also werden dann immer ausgewählt 10 Leute, die nochmal lesen vor Publikum. Und aber andere JurorInnen sagen dann, nee, wir finden das nicht so gut oder für uns ist das zu provokant. Und ich glaube, es ist halt auch ganz viel einfach... die Leute, die in den Jurys sitzen, was mögen die, was sind deren Geschmäcker, was sind auch deren Aversionen. Ja, und deswegen versuche ich nicht zu sagen, ob mein Text gut oder schlecht ist damit, sondern es hat halt in dem Moment zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Jury mit dem passenden Text gepasst.
Das ist für mich auch noch ein großer Unterschied zwischen Poetry Slam und so Literaturszene, wo ich jetzt gar nicht, also ich glaube, ich bin in der Literaturszene gar nicht mal als jetzt Autorin so wahnsinnig tief drin, aber eher so aus der Buchhandelperspektive und auch als Bloggerin und so. Und was ich da unfassbar dolle kritisieren würde, ist einfach auch die Zusammensetzung von KritikerInnen in halt Jurys, wie wahnsinnig elitär und weiß und männlich das einfach noch ist, wo ich manchmal auch gar nicht sicher bin, ob da nach fairen Kriterien bewertet wird, während das bei Poetry Slams natürlich zumindest ein gemischtes Publikum ist.
Naja, ja, auch, glaube ich, relativ heterogen.
Ja, schon ja, natürlich schon sehr heterogen.
Homogen meine ich, tatsächlich. Also in der Slam-Publikum ist jetzt auch überwegend weiß, würde ich sagen.
Ja gut, und vor allem auch viele AkademikerInnen. Ja, genau, also klar, wir haben natürlich dann trotzdem diese Bubble, die dann ist, aber es ist zumindest so, dass jede Person im Prinzip bewerten kann, wenn sie möchte.
Und man ja schon guckt so nach Altersunterschieden in der Jury.
Und ein bisschen männlich-weiblich divers.
Ich hätte jetzt schon auch gedacht, dass Poetry Slam so ein bisschen früher dran ist als so der klassische Literaturbetrieb, weil ich finde es sehr doll von oben dominiert irgendwie. Auch wie über Literatur gesprochen wird, finde ich unfassbar elitär teilweise, also gerade von KritikerInnen oft. Und das finde ich schon beim Slam, zumindest hat Slams Potenzial, irgendwie da offener zu sein, was so Strukturen angeht.
Ich weiß, was du meinst. Ich würde ganz kurz mal zurückspulen zum Mittel, zum Zweck, weil ich da gerne noch was ergänzen will. Weil auch die Frage ist, was ist der Zweck? Also, und bei mir ist der Zweck immer, die Welt durch Schreiben erfassen und anderen Menschen vermitteln. Und das kann ich natürlich zum einen, wenn ich bekannter bin mit dem, was ich mache, bekannter werde ich durch Schreibwettbewerbe und ich kann es, wenn ich die finanzielle Sicherheit habe, schreiben zu können und nicht einen Brotjob machen muss, wo ich irgendwie 9-to-5 arbeite und danach einfach auch nicht mehr kreativ bin. Und deswegen ist, glaube ich, Zweck fast zu profan, sondern eigentlich möchte ich gerne schreiben und mir die Welt damit erschließen und in Kontakt mit Menschen gehen.
Ja, aber die Wettbewerbe sind der Mittel. Das Mittel
dafür, genau.
Ja, verstehe ich.
Ich möchte jetzt auch noch kurz zurückspulen, weil ich spannend fand, Rahel, dass du meintest, so dass durch die Zusammensetzung in Jurys bei jetzt Literaturpreisen dass faire Kriterien nicht so richtig angewendet werden. Da würde ich euch beide eigentlich gerne fragen, was sind denn aus eurer Sicht möglichst faire Kriterien? Also, dass es komplett objektiv nicht geht, wissen wir, aber was sind denn eure Kriterien? Ob Literatur gut ist, lesenswert, wie auch immer?
Also für mich ist ein großes Kriterium, glaube ich, wie eigen etwas ist. Also ob da neue Dinge drin sind. Und das vergesse ich manchmal so ein bisschen. Ich habe letztens einen Roman gelesen von Paula Steiner, die ja übrigens auch eine Poetry Slammerin ist. Die hat jetzt ihren Debütroman veröffentlicht, Die Welt hat blaue Haare. Und der hat mich so richtig vom Hocker gehauen. Nicht, weil ich mir so dachte, so das ist irgendwie das allerschönste oder das wichtigste Buch, was ich jemals gelesen habe oder so, sondern weil das also das eigenste Buch war, was ich seit langem gelesen habe. Und die Ideen da drin und die Charaktere einfach wirklich neu waren. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig mir das eigentlich ist oder wie schön ich das finde, wenn Literatur und einzelne Texte sich auch was Neues trauen. Auch was nicht immer leicht zugänglich ist, aber nicht einfach nur Sachen nachmachen, die gerade irgendwie so im Stil oder im Trend sind, weil das nämlich schon sehr stark war, auch bei Romanen und so, dass dann eine Zeit lang Sachen funktionieren und dann wird es immer und immer und immer wieder gemacht, in einer bisschen variierten Form. Und das finde ich ein total schönes und wichtiges Kriterium, glaube ich, so für mich. Ja, über weitere Kriterien müsste ich jetzt, glaube ich, länger nachdenken.
Aber da schließe ich mich dir an. Also das Buch steht tatsächlich bei mir auch auf der Agenda. Ich habe Ausschnitte bisher gelesen. Weil sie das eben auch zu einem Wettbewerb eingereicht hatte, wo das Buch übrigens auch als provokant empfunden wurde und wo ich gesagt habe, was für ein geniales Buch und wie gut und wie eigen, weil ich eben da auch dieses Kriterium anlege und sage, ich finde es eben genau wichtig, anders zu erzählen, andere Perspektiven, Hauptfiguren auch ein bisschen anders zu gestalten als sonst. Und ich finde, auch nur so entwickelt sich Kunst weiter. Aber es bedeutet halt auch, dass dieses Neuartige nicht immer sofort bei allen auf Resonanz trifft, auf positive. Ja. Und das finde ich schon cool, wenn mir jemand neue Gedanken durch neue Arten zeigt. So. Oder alte Gedanken durch neue Arten nochmal gut formuliert.
Und das ist eigentlich aber dann gar nicht so unähnlich zu Bewertungen bei Poetry Slams, weil da wird die Jury auch nach eigenen Kriterien das bewerten. Also da kann ja jemand in der Jury sitzen und sagen, mir ist es total wichtig, dass es eigen ist, so wie ihr jetzt gesagt habt. Jemand anders kann sagen, ich möchte irgendwie schöne Sprache, ich möchte irgendwie Wortakrobatik hören, wie auch immer. Und vielleicht schließe ich da zum einen der Kreis und zum anderen ist es auch ein bisschen tröstlich, weil man dadurch sagt, das führt de facto dazu, dass Texte unterschiedlich bewertet werden und es kein objektives Gut gibt, weil Leute das nach eigenen Kriterien bewerten.
Würde ich sowieso sagen, dass dafür Kunst auch nicht da ist. Also ich sowohl bei Slams redet man viel darüber, aber ich finde, es trifft auf so klassischere Literaturwettbewerbe und Branche auch zu, dass man das nicht objektiv bewerten kann. Man macht's, weil es Mittel zum Zweck ist.
Ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Auch gerade beim Ingeborg-Bachmann-Preis zum Beispiel diese Diskussionen danach, wenn die Leute lesen und dann wird da diskutiert und wo ich auch manchmal denke, hey, ich habe den Text ganz anders verstanden. Mhm. Ja. Und das wäre was, wo ich mich niemals aussetzen wollen würde. Live vor Fernsehen, dass mein Text zerrissen wird und so. Und da habe ich auch so das Gefühl, ich bin so auch ein bisschen, also ich muss meinen Text beschützen auch vor manchen Situationen.
Ja, Kunst ist ja, also Menschen machen ja auch Kunst, um sich gegenseitig irgendwie, um irgendwie entweder selber zu reflektieren, um sich gegenseitig zu berühren, sich anzurühren, sich zu transformieren, aber eigentlich nicht, um sich zu sagen, das war gut, das war schlecht. So. Also ich glaube, das ist nicht der Ursprung, absurd, wie so Menschen angefangen haben, Kunst zu machen. So.
Ja, und ich finde auch, also ich gebe ja auch immer wieder inklusive Poetry Slam Workshops oder Schreibwerkstätten, schreibe mit Menschen mit Demenz, schreibe mit Menschen mit Behinderung. Und da muss ich einfach auch ganz andere Kriterien anlegen an das, was gut ist oder neu ist. Oder da muss man ganz neu denken. Und ich finde auch zum Beispiel, dass die Literaturszene im deutschsprachigen Raum nicht inklusiv ist. Weil es werden Menschen mit kognitiven Behinderungen eher sehr schwer bei einem Wettbewerb teilnehmen können. Ja. Zum einen, weil sie vielleicht gar nicht immer so lange Texte schreiben. Zum anderen, weil andere Kriterien angelegt werden müssen. Ja. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie kann ich Literatur inklusiv denken? In alle Richtungen. Zum einen, dass ich Romane in einfache, leichte Sprache übersetze. Aber auch, dass ich Menschen, die eine Behinderung welcher Art auch immer haben, zum Beispiel nur unterstützt kommunizieren können, weil sie ihre eigene Stimme nicht benutzen können oder möchten, dass diesen Menschen einen Zugang zu Bühnen ermöglicht wird. Das fängt schon bei einer Rampe an, dass jemand im Rollstuhl ganz schwer auf eine Bühne, also das ist so, und ich finde, da muss ganz viel noch weitergedacht werden, wie kann ich es inklusiv gestalten und auch neue Kriterien anlegen und auch da sind ja Möglichkeiten da, wie kann ich experimentell umgehen mit Literatur, wie kann ich es neu denken, wie kann ich eine andere Perspektive drauf einnehmen.
Ja.
Boah, das ist super spannend, mir fallen sehr viele Fragen ein eine Frage, die jetzt irgendwie nicht mehr ganz dazu passt, aber ich will sie jetzt trotzdem stellen, ist, ob es nicht trotzdem auch bei euch Kriterien gibt, die in Bezug darauf, was für euch ein eher misslungener Text ist. Also was wendet ihr da dann für Kriterien an? Wenn es nicht sowas ist wie, ist es jetzt sprachlich gut oder schlecht, würdet ihr dann sagen, ist es genau das Gegenteil von dem, was ihr bei guten Kriterien oder bei Kriterien für einen guten Text wertschätzt? Zum Beispiel, dass es dann bei einem schlechten Text nicht eigen ist oder irgendwie ihr schon sehr oft gehört habt. Macht es überhaupt Sinn, worüber wir gerade reden? Sollte man überhaupt Literatur gar nicht so betrachten, wie wir es gerade irgendwie tun oder ich mit meinen Fragen?
Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, es kommt auf den Kontext an.
Ja. Ja.
Also, weil wenn jemand zum ersten Mal in einem Poetry Slam Schreibworkshop ist und sich erstmal erforscht, was ist mein Schreiben, dann ist erstmal jeder Text gut, den die Person als Message transportiert. Wenn ich das Kriterium, hey, du drückst dich aus, anlege und du gehst damit auf die Bühne. Wenn ich aber sage, diese Person möchte vielleicht bei einem Literaturwettbewerb teilnehmen, dann muss ich sagen, hey, und jetzt gucken wir auf deinen Text, deine Message ist wichtig, weil sie ist eh deine Message. Wie kannst du die Message mit literarischen Kriterien ausdrücken? Oder wie kannst du auf der Bühne die besonders gut performen? Und dann kommen wie so neue Zutaten dazu, die man irgendwie bewerten
muss,
in Anführungszeichen.
Also wenn jetzt jemand bei einem Poetry Slam auftritt oder ein Buch veröffentlicht oder so, dann vermarktet die Person ja oder verkauft die Person ihren Text und ihre Literatur ja als Produkt und es soll irgendwie konsumierbar sein und ja auch auf irgendeine Weise unterhalten, egal ob jetzt irgendwie auf eine ernsthafte, literarischere Weise oder jetzt, genau, also auf jeden Fall irgendwie unterhalten. Und dann finde ich das irgendwie auch gerechtfertigt, so solche Ansprüche zu stellen, dass man das den Text wirklich als Produkt betrachtet. Aber das muss man ja nicht immer machen. Und ich schreibe gerade zum Beispiel auch eine Hausarbeit über Schreiben als Selbsterfahrung und als Selbstwirksamkeitserfahrung und habe da auch in der Literatur einfach sehr, sehr, sehr oft gelesen, dass immer wieder betont wurde, wenn man Schreibwerkstätten gibt, die zur Selbsterfahrung da sind, dass man niemals den Text eben als Produkt betrachtet, sondern als Prozess. Und es geht immer um die Prozesshaftigkeit davon. Genau, dass man ja auch allein die Prozesse, die da in einem vorgehen, wenn man den Akt des Schreibens betreibt und sich seiner selbst bewusst wird oder seiner Vergangenheit oder was auch immer man eben da gerade aufarbeitet. Genau, deswegen würde ich auch sagen, es kommt einfach auf den Kontext an.
Ja, ich gebe gerade eine Schreibwerkstatt zum Thema biografisches Schreiben im Bildungszentrum in Nürnberg. Biete ich übrigens im nächsten Halbjahr auch wieder an, also wen das interessiert. Und da geht es ganz viel einfach um die Geschichten, die Menschen erzählen wollen und die berühren. Und da ist es erstmal gar nicht so wichtig, ist das aufgebaut in einer klassischen Kurzgeschichte oder wie muss, sondern erstmal schreib erstmal die Geschichte auf, weil ich will ja was ganz anderes erreichen. Ich will von mir erzählen und ich muss nicht immer literarisch entertainen und Ansprüchen genügen. Und das ist irgendwie auch total schön, weil das dann dieser Druck dann weg ist, weil es einfach nur um die eigene Geschichte geht.
Ja,
ja, das finde ich irgendwie schön, da den Kontext zu betrachten. Wir werden gleich auch nochmal über den Kontext bei jungen Menschen speziell reden, wie man da Feedback gibt und worauf du da achtest. Jetzt als quasi Halbzeitshow machen wir aber ein kleines Spiel. Wir haben nämlich schon festgestellt vorhin, dass du dein 20-jähriges Bühnenjubiläum hast. Das heißt, du hast schon sehr viel erlebt auf Bühnen, aber auch neben Bühnen. Und wir werden jetzt mal rausfinden, wer von uns da vielleicht die speziellsten oder skurrilsten Erlebnisse hat. Wir spielen jetzt nämlich eine Runde Never Have I Ever in der Slam-Edition. Das funktioniert folgendermaßen. Wir sagen jetzt abwechselnd jeweils eine Aussage. Also ich habe schon mal und dann zum Beispiel, ich habe schon einmal im Backstage gekotzt, was auch immer. Und dann, zählen wir runter, 3, 2, 1. Und weil wir im Radio sind und keine Tafeln hochhalten mit I have not, sagen wir einfach ja oder nein. Wir machen das sehr basic.
Okay. Ja,
genau. Und dann,
und wir machen alle mit und dann gucken wir. Über was davon es sich zu reden lohnt, was für Skandale an sich kommen.
Okay. Dann fange ich mal direkt an. Und genau, normalerweise ist es ja beim Spiel so, dass man die Sachen, die man sagt, auch selber erlebt hat, glaube ich. Irgendwie gibt es da so eine Regel, aber das ist jetzt nicht so. Also was ich jetzt gleich vorlese, das habe ich, also vielleicht, aber vielleicht auch nicht schon mal gemacht.
Ja.
Das sage ich jetzt, weil die erste Frage ist, ich habe schon einmal geweint. Ich habe schon einmal geweint, weil ich einen Slam nicht gewonnen habe. Okay, 3, 2, 1,
nein.
Das war jetzt ganz wichtig, dass niemand denkt Disclaimer. Auf der Welt, du hättest geweint.
Ja. Aber du schon.
Ja, beziehungsweise nicht, weil ich einen Slam nicht gewonnen habe, aber weil ich mich innerhalb eines Meisterschaftsfinales praktisch nicht hoch genug Punkte hatte, dass ich mich für eine weitere Meisterschaft qualifiziert habe. Genau, weil ich da irgendwie, ich weiß nicht, es war auch, glaube ich, weil das in so eine vulnerable Phase fiel und ich da auch tatsächlich so ein bisschen zwischen den Szenen stand und dann irgendwie dachte, ja doch, ich probiere es mit der Slam-Szene nochmal und mit Meisterschaft und gebe Meisterschaft nochmal eine Chance, obwohl es mich eigentlich immer ziemlich stresst. Und da habe ich da irgendwie sehr viel Energie reingesteckt und dann bin ich so knapp nicht weitergekommen. Mhm. Und ich glaube, das hat es dann so mich dann doch herausgefordert, weil das eigentlich so meine, wie so eine letzte Chance an die Meisterschaften
war.
Und ich es wirklich irgendwie probieren wollte so. Genau, und ich glaube, es wäre für mich dann gut gewesen, daran irgendwie vielleicht noch so zu wachsen. Aber ja, und dann ist es irgendwie so über mich gekommen. Von daher könnte man vielleicht dazu zählen.
Ja.
Genau, okay, nächste Sache. Ich habe schon einmal einen so dollen Textlänger gehabt, dass ich improvisieren musste. 3, 2, 1.
Ja. Ja. Das, da bin ich jetzt gespannt auf eure Geschichten. Also, Ral, du hast ja schon mal erzählt, dass du das manchmal machst, wenn du einen Textding hast, du redest einfach weiter.
Ich rede einfach weiter. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt so lyrische Texte habe, die, ja, wo ich glaube ich ganz gut einfach so ein paar Zeilen improvisieren kann. Das klingt jetzt, als wären meine Texte mega schlecht, weil ich das machen kann. So. Aber ich glaube, dadurch, dass es dann viel mit Assoziation oder so sowieso auch funktioniert, mein Schreiben, fällt es glaube ich nicht auf, dass wenn ich einen Textsänger habe, dass ich dann zwei Zeilen so gefühlt dazu sage, die irgendwie reinpassen würden von den Wörtern her und dann hoffe, dass ich meinen Anschluss wiederfinde. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also ich glaube, mehr improvisieren musste ich noch nicht.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ja. Ich hatte es aber auch schon mal so, da hatte ich den Slam zum Glück schon gewonnen und sollte dann plötzlich noch einen Zugabentext machen und war überhaupt nicht darauf vorbereitet und habe dann, wusste plötzlich, es hat nichts mehr geholfen. Ich wusste nicht mehr, wie dieser Text weiterging und bin dann von der Bühne gerannt und habe gerufen, scheiße, ich hab's versaut. Kauft meine CDs, habe ich noch hinterher gerufen, so aus dem Off. Damals hat man noch CDs gehabt und ich habe tatsächlich unfassbar viele CDs verkauft, weil das die Leute sehr sympathisch fanden.
Ja. Wow, ich habe exakt die gleiche Erfahrung gemacht, also ich ohne CDs zu verkaufen, aber ich hatte so einen Hänger bei einer privaten Veranstaltung auch noch, wo es irgendwie noch ein bisschen der Druck höher ist, weil man als Einziger da ist und da hatte ich aus irgendeinem Grund auch den Text nicht mit auf die Bühne genommen, was ich normalerweise immer mache und dann musste ich nach zwei oder drei Hängern von der Bühne runter und zu meinem Platz, was eigentlich total demütigend ist, aber die Leute fanden das so sympathisch, dass dieser Auftritt wirklich der beste war von 5 insgesamt und die danach alle auf mich zukommen, meinten, das war ja so toll und nett und sympathisch und das war irgendwie aber voll die spannende Erfahrung, weil man sich da auch mal vor Augen führt, so, es ist jetzt hier kein Casting oder so, oder man muss jetzt hier nicht, also es hat mir total viel geholfen, mehr Lockerheit auf der Bühne zu haben, weil ich so krass gemerkt habe, dem Publikum ist es nur unangenehm, wenn es der Person auf der Bühne unangenehm ist. Und man selber kann ein Stück weit schon entscheiden, das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun, aber man kann auch entscheiden, wie unangenehm einem was ist. Ja. Und da hat man super viel Freiheit, einfach so damit umzugehen und dann fand ich das irgendwie voll die wichtige Erfahrung.
Es macht auch danach sehr frei, weil man weniger Angst hat vor dem, was passieren könnte.
Ja. Genau. Ja.
Okay, ich bin schon einmal wegen eines Regelbruchs disqualifiziert worden. Oder kurze Rückfrage meinerseits, zählt da auch, dass der Auftritt abgebrochen wurde? Oder Disqualifikation?
Nee, das ist raus aus dem Wettbewerb.
Okay. Ich bin schon einmal wegen eines Regelbruchs disqualifiziert worden. 3, 2, 1,
nein.
Oh.
Also, ich bin beim Poetry Slam aufgetreten zusammen mit Tobi, also Tobi ist mein Poetry Slam Teamtextpartner, Großraumlichtner ist unser Team und wir sind aber einzeln angetreten und wir haben aber gesagt, wenn einer von uns ins Finale kommt, dann holen wir die anderen Personen dazu und wir machen einen Teamtext, weil wir einfach Lust drauf hatten, wir hatten einen neuen Text, wir hatten Lust, ihn zu machen und wir wussten aber, wir würden uns damit disqualifizieren. Weil wir ja eine andere Person als Requisit auf die Bühne holen letztendlich und es ist so ein Grauzonenregelbruch. Und wir wurden dann auch disqualifiziert, aber es gab einen Zeitungsartikel, Politics is back in Poetry und endlich werden die Regeln gebrochen und Poesie ist der so, das war eigentlich ganz, ganz schön.
War das bei einer regionalen Meisterschaft?
Das war in Kiel bei einem normalen Slam.
Okay, ja.
Ich habe mich gerade gefragt, dürfte man in einem Teamwettbewerb alleine auf die Bühne gehen und dann eine zufällige Person aus dem Publikum holen und mit der gemeinsam einen Text improvisieren und dann ist es ein Teamtext, aber es ist jedes Mal eine andere Person, die man auf die Bühne holt?
Ich glaube, es gibt immer von Jahr zu Jahr unterschiedliche Regeln und es gab auch mal den Fall, dass jemand auf der Bühne stand, also die standen zu zweit, aber einer hat nichts gesagt und der eine war dann der Fall.
Nee, genau,
und
so. Es müssen
Textanteil
sein.
Genau.
Und man muss es, glaube ich, auch zusammen geschrieben haben, aber ich meine, wenn die zufällige Person aus dem Publikum auf die Bühne kommt und den Text mit improvisiert, hat sie ihn ja eigentlich dann geschrieben.
Also ich glaube, wir müssen mal ins Regelwerk der deutschsprachigen Meisterschaften schauen.
Einfach mal ausprobieren. Ja, also falls Leute gibt, die da Bock drauf haben, probiert es gerne aus und sagt uns Bescheid, es würde mich interessieren. Schreibt uns eine Mail oder so. Danke. Okay, nächste Frage. Ich habe schon mal einen Text auf dem Weg zum Auftritt geschrieben. 3, 2, 1.
Nein.
Ja. Jeden Text rein, oder?
Nicht jeden. Also die meisten habe ich fertig geschrieben auf dem Weg zum Auftritt. Ich habe tatsächlich einmal einen Text komplett auf dem Weg zum Auftritt geschrieben. Ich hatte da, glaube ich, so 1,5 Stunden Zugfahrt oder so. Es war ein Themenslam. Und ich muss aber sagen, es war so ein Themenslam zum Thema Feminismus. Und ich hatte da schon so...
Haben wir uns da getroffen? War das der Slam?
Nee,
es war ein anderer.
Nee, ich glaube nicht. Das war 2018 oder 2019 in Landshut. Genau, und ich hatte dann ein oder zwei Texte zu dem Thema. Also ich glaube irgendwie einen längeren, ein Gedicht. Ich habe aber irgendwie gesagt, ich mache drei Texte. Und dann, also ich hätte schon Texte gehabt, aber dann habe ich eben einen dritten noch im Zug geschrieben und das, den dann auch da performt als zum ersten Mal. Und der kam auch sehr gut an. Also das war leider eine gute Erfahrung. Deswegen mache ich das viel zu oft so, dass ich dann meine Texte zu knapp fertig schreibe. Aber ja.
Mir ist das zu unsicher. Also ich korrigiere vielleicht mal eine Zeile oder so, aber...
Nee, ich immer so in der S-Bahn noch so 20 Zeilen.
Okay, ich habe schon einmal den Entschluss gefasst, mit Poetry Slam aufzuhören. 3, 2, 1, nein.
Nein.
Das war ein Unentschlossenes.
Das war so ein, eher nicht, nee. Okay. Nee, ich habe schon öfter überlegt, ob ich mit Meisterschaften aufhören möchte.
Ja.
Und ich habe schon öfter überlegt, ob ich das runterfahren möchte, wie viel ich auftrete für eine Weile. Jetzt zum Beispiel auch demnächst will ich es ein bisschen runterfahren, so für mein Studium oder so. Aber das ist ja nicht aufhören. Also den Entschluss habe ich so nie gefasst und ich... Das finde ich auch nicht so sinnvoll für mich. Aber ihr auch nicht jetzt, oder?
Nee, ich habe auch mal dieses gehabt, dass ich nicht mehr so lange und so weit auf Tour fahren will, weil mich das auch dann immer irgendwann sehr angestrengt hat. Aber aufhören wollte ich noch nie, weil ich es einfach immer schön finde auch. Und die Leute mag, die ich da treffe und die Erfahrung mag, aufzutreten und es eine schöne Bühne ist.
Ja.
Ja, nee, habe ich auch. Also, nee.
Ich habe noch nie einen Siegpreis weggeschmissen. 3, 2, 1...
Warte kurz.
Ich habe auch gerade erst überlegt, das ist eine doppelte Verneinung.
Wenn man das jetzt gemacht hat.
Wir müssen fragen, ich habe schon mal einen.
Entschuldigung. Ich habe schon mal einen Siegpreis weggeschmissen. 3, 2, 1.
Nein.
Ja. Wieso hast du noch keinen Siegpreis? Was hast du zu Hause? Ein Regal mit 100.
Die meisten Sachen finde ich irgendwie nett oder schön sogar. Und die jetzt. Und
die bunkerst
jetzt,
du dann so.
Und genau, und jetzt so. Jetzt manchmal gewinnt man irgendwelche Bücher oder Notizblöcke, mit denen man jetzt nicht so viel anfangen kann, aber also die schmeiß ich ja nicht weg. Also die kommen dann irgendwo in ein Regal oder die Notizbücher werde ich dann bei, wenn ich einen Slam veranstalte, als Siegpreis weiter.
Das glaube ich ja auch. Also diese Notizbücher, die man immer bekommt oder irgendwelche so Lyrik-Anthologien, ganz ehrlich, die hat vor allem auch schon irgendwer gewonnen. Die haben schon 10 Leute vor einem gewonnen und denken dann so, komm, guter Siegpreis.
Bei mir ist immer, wenn ich ausmiste und mein Bücherregal zu voll wird, ich habe so für mich die Maxime, ich darf immer nie über diese bestimmte Anzahl an Bücherregalen haben, weil meine Wohnung hält einfach auch nicht mehr aus.
Ja.
Dann misste ich immer Bücher aus, die ich aber auch trotzdem mag, aber wo ich so sage, okay, die habe ich schon gelesen und vielleicht ist es cool, wenn jemand anderes das liest.
Was ist denn der hässlichste Siegpreis, den du weggeschmissen hast gewesen?
Ein mit goldener Farbe angesprühter Expander, also so ein 80er Jahre Trainingsgerät mit so, fasst man so an der Seite an und es sind so Gummischnüre und das habe ich.
Jemini.
Ja, das habe ich eine Zeit lang auch in meinem Kofferraum mit mir rumgefahren immer und irgendwann war so der Moment, wo ich sagte, ich trainiere nicht, es ist Gold, es färbt auf meiner Hand ab, wenn ich es benutze. Ich sollte es wegschmeißen.
Oh, ich merke gerade, ich habe eine absichtlich gelogen. Ich habe doch einmal einen Siegpreis weggeworfen, aber erst als er kaputt war.
Mhm.
Und zwar von, sie war schon mal hier zu Gast, deswegen darf ich sagen, von Kartimok. Weil es gab, ich weiß nicht woher, sie hat immer so Trash-Siegpreise, zumindest bei diesen 20 Franken-Slams und so. Und da habe ich gewonnen, so eine elektrische Seifenblasen-Pistole.
Die haben wir zusammen gewonnen als Team.
Ah, oh,
und du hast sie einfach entsorgt, ohne mich zu
weil sie kaputt war.
Okay.
Sie war wirklich kaputt.
Okay.
Und dann,
das Seifenblasen-Einwand.
Aber das ist ja okay. Kaputte Sachen einfach wegschmeißen.
Ja, auf jeden Fall, das zählt nicht dazu.
Ja.
Das zählt nicht dazu.
Gut, dann habe ich nicht gelogen.
Ja.
Puh.
Ja. Rahel, was hast du weggeschmissen? Ich weiß es.
Ich habe mal so eine gefaltete, also so, kennt ihr das, wenn Leute so aus Büchern so Sachen falten? So, also so dann so die Seiten so falten.
Ja,
dann
auch bei Hochzeiten und so.
Macht man es wieder zusammen und dann steht da so Love oder Home oder so. Und ich habe da mal so eine Eule war da so reingefaltet. Und es war schon so
süß.
Ganz süß, aber to be honest, es war jetzt auch nicht total krass aus, sondern so, als hätte man das auch irgendwie so in der 6. Klasse im Kunstunterricht irgendwie angeleitet gemacht. So, oh mein Gott, ich will jetzt echt nicht die Person beleidigen. Ich habe keine Ahnung, wer das gebastelt hat. So. Es war ja auch süß, aber das hat ultra viel Platz eingenommen. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ich finde es auch mal so ein bisschen wack, aus Büchern sowas rauszufalten, so, keine Ahnung.
Ja, es war einfach nicht dein Style.
Ist nicht meine Art von Kunst, so. Ich lese Bücher total gerne, aber...
Du magst Eulen.
Ich mag Bücher und ich mag Eulen. Aber ich mag Bücher irgendwie, ich finde es komisch, wenn man aus Büchern zu viel so Ästhetik macht. Ich lese Bücher gerne, aber ich finde es irgendwie seltsam, dann so, da so einen komischen Hype draus zu machen. Naja, vertiefen wir es nicht. Aber
das war
also
auch eine
Fall,
ethische Entscheidung.
Ja, war vieles auf einmal.
Okay, mir würde interessieren, was war der interessanteste Siegpreis, den ihr bekommen habt?
Da müsste ich jetzt echt nachdenken.
Ansonsten, was findet ihr den besten Siegpreis?
es nicht interessant ist.
Also was, wo, wenn ihr so budgetfreiheit hättet, ihr könnt sofort, könnt ihr das buchen.
Buchgutschein. Ja.
Weil das Geile ist so, da kann man sich so Notizbücher kaufen, man kann sich Bücher kaufen, aber so was, halt welche man will.
Ja.
So, das, ich finde es super.
Ja. Hm. Ja. Was ich auch immer mag, sind irgendwelche lokalen Schnäpse. Hm. Also ich habe da so eine Minibar, ich trinke sehr wenig harten Alkohol, aber ich finde es dann immer schön, mich dann dran zu erinnern, ach Mensch, hier, das habe ich damals gewonnen,
Ja. Generell regionale Sachen finde ich irgendwie ganz süß.
Ja, außer, Rahel, weißt du noch, in Isny, da gab es diesen 2 Liter Apfelsaft,
zweieinhalb
Liter Karton so mitschleppt.
Das war nicht mein Siegpreis, jeder hat den bekommen.
Stimmt.
Und das Ding ist, das ist voll cool und der hat auch ultra gut geschmeckt, aber nach Isny hat jeder, egal wo er herkommt auf der Welt, hat mindestens 8 Stunden Anreise oder so.
Oh ja,
das heißt, jeder hat dann 2,5 Kilo Apfelsaft dabei. So.
Ja. Einfach, das wird nur getoppt von Koblenz, vom Reimstein, Poetislam Koblenz, wo es einen Stein gibt, einen Ziegelstein, den ich dann wirklich im
Koblenz
Koffer.
Hasst Tupoeten.
Auch mal einen Schlackestein, einen Mahnsfelder Schlackestein. Das ist jetzt eine Bücherstütze.
Okay. Mit dem Stein kann man nicht mal was machen. Also ein Freund von mir hat mal irgendwie, glaube ich, so 2 Kilo Spätzlemehl gewonnen. So. Ich denke, das hat einen Sinn. Aber so ein Stein, ja.
Ja.
Die krassesten Slam-Preise gibt es in Stuttgart bei Thomas Geier. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, woher er die Sachen herbekommt, irgendwie so riesen Merch von David Hasselhoff gab es da mal, so mit Original.
Gut,
so
da weiß ich jetzt auch nicht.
Mit dem lebensgroßen Pappaufsteller so. Und ich habe einen Plattenspieler gewonnen, der in einer Gitarrenform war. Und das hat er zugeschickt, weil es war zu groß, dass ich es mitnehmen konnte. Und ich glaube, der gibt einfach die Hälfte seines Budgets dafür aus. Oder er muss irgendwie Geld waschen, ich weiß es nicht.
Ja, aber der hat irgendwie einen Sponsor, David Hasselhoff, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall. Fantastisch, das müsste man mal da irgendwie sammeln, was es da alles
spannend
gab.
Ich hatte auch schon mal eine, ich glaube, das war in Lindau, eine Karaffe mit einer Zirbenkugel, also wo man so Wasser, Leitungswasser reinmacht und dann wurde das so quasi aromatisiert dadurch. Das war auch schön. Mhm.
Bin ich dran?
Ja.
Ja. Ich habe schon einmal einem Text eine Ein-Punkte-Wertung gegeben und jetzt steht hier als Ergänzung, es ist egal, ob man es tatsächlich gemacht hat oder im Kopf. Ich gedacht habe, dem Text würde ich ein 1 von 10 Punkten geben. 3, 2, 1.
Ja.
Okay. Eigentlich bin ich schon jetzt sehr gespannt. Nein, wir können sie anonym machen, theoretisch.
Ja, also.
Aber mir ist, ich meine, ich habe den Text zum Glück nicht live gesehen, aber auf YouTube. Und das war über, also, das war. Eine Person hat darüber berichtet, wie sie in dem Konzentrationslager in Auschwitz das besucht hat. Und das aber irgendwie in Reimform.
Okay.
Das war nicht böswillig, es war jetzt kein Nazi oder so.
Ja.
Aber ich fand das so unfassbar unpassend. Und von vorne bis hinten hatte ich ein ganz komisches Gefühl.
Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auch
ist eine schwierige Grenze, wie man darüber schreibt.
Ja.
Und ich finde, es braucht sehr viel Feingefühl.
Ja.
Und das aber noch schlecht gereimt über was er da gesehen hat und was da vorgefallen ist auch. Und das in
es ist
Reimen.
Ist auch sehr dramatisch.
Ja, so es gewesen. Ist total dramatisch und ernst und so. Und das fand ich einfach unpassend. So, deswegen,
Ja, verstehe ich bei solchen Themen, da weiß ich nicht, bin ich auch sehr empfindlich.
Sensitivity Reading nicht bestanden, letztendlich.
genau. Also, da meinen es manchmal Leute sehr gut, aber ich mag das überhaupt nicht, wenn man aus manchen Themen so eine Theatralik rausschlachtet irgendwie.
Ja, ich hatte
ich
hatte da so ein komisches Gefühl, weil ich mir dachte, so danach, den Text kann man nicht bewerten, den sollte man nicht bewerten.
Mhm.
Und er war aber so geschrieben, dass er gut bewertet werden möchte, weil wichtiges Thema und ich mache jetzt hier drauf aufmerksam. Und ich fand das so unpassend, auch den Applaus danach. Und da gab es auch Woos und so. Ich finde alles cool.
Ich würde mich einfach fragen, warum macht man das jetzt dann gerade so? Also,
Verstehe ich. Ich mag es nicht, wenn sich Leute in Texten das Schicksal anderer aneignen und so tun, als wäre es ihr eigenes.
Mhm,
und dann so quasi eine Art emotionale Erpressung machen. Das Publikum weiß aber nicht, es ist gar nicht deren Schicksal. Sie haben gar keinen Krebs oder sie haben gar keinen Familienangehörigen verloren und schreiben das aber so aus der Ich-Perspektive. Und das, da würde ich auch sagen, da sind für mich auch ethisch-moralische Grenzen überschritten, weil beim Poetry Slam ja auch immer das lyrische Ich mit dem Autor, der Autorin gleichgesetzt wird und das finde ich schon grenzwertig.
Was mich oft auch total nervt, weil ich zum Beispiel oft auch Kurzgeschichten vorlese. Ich sage dann aber halt immer dazu, das ist jetzt eine Kurzgeschichte und ich meine, meistens erkennt man es ja auch am Stil allein schon, dass es ja eher irgendwie dann längere Szenenbeschreibungen oder so sind in Kurzgeschichten, als wenn es jetzt wirklich so ein lyrische Ich ist gleich Poetin auf der Bühne Sache ist. Ja, total. Also bei mir sind es, glaube ich, auch eher so inhaltliche Sachen. Ich glaube, es gibt ganz wenig, was ich stilistisch irgendwie auf jeden Fall schlecht finde. Würde ich, glaube ich, niemals mit einem Punkt bewerten. Ich mag auch manchmal sehr, sehr schlichte Texte total gerne. Ich finde, man kann in der einfachsten Sprache so gute Sachen sagen. Bei mir sind es, glaube ich, auch eher inhaltliche Sachen gewesen. Nämlich Sachen, wenn ich Sachen wirklich irgendwie schwierig fand. Oder auch einfach nicht okay. Ja, ja. Ich habe schon mal einen Text geschrieben oder vorgetragen, den ich mittlerweile bereue. 3, 2, 1.
Nein.
Habt ihr beide Nein gesagt?
Ich habe eher Nein gesagt. Ich habe Texte geschrieben, die ich nicht mehr machen würde auf jeden Fall. Wo ich auch sagen würde, die sind irgendwie teilweise auch inhaltlich schwierig so. Sie sind nicht so problematisch, dass ich sagen würde, das war jetzt auf jeden Fall ganz schlimm, dass ich sie vorgelesen habe, aber meine Einstellung hat sich verändert. Ich sehe das aber voll als Reifeprozess. Also ich würde sogar sagen, dass es für mich wichtig war, so einen Text geschrieben zu haben, weil ich ja nur da ich auch eine Entwicklung dann durchnehmen konnte. So, ich bereue es nicht, den Text geschrieben zu haben.
Sehe ich auch so. Aus manchen Texten wächst man raus, aber ich bereue es nicht, dass ich sie geschrieben oder auf der Bühne vorgetragen habe.
Ja, ich glaube, bei mir sind es vor allem, wenn dann so Sachen, dass ich schon länger politische Texte auch schreibe und natürlich man sich politisch auch einfach verändert und entwickelt und das ist natürlich keine Sache, die ich bereue, weil ich würde sagen, das sind Sachen, die zu meiner politischen Selbstfindung auch gehört haben und es waren jetzt auch, ich habe jetzt nicht mich radikal verändert, so, es waren jetzt keine rechtsextremen Texte, so, aber ja, es hat einfach gedauert, bis ich so meine Haltung gefunden habe und vielleicht auch irgendwie feministische Texte, die bei manchen Sachen einfach Haltung vertreten haben, wo ich jetzt heute nicht mehr so dahinter stehen würde und mein Feminismus hat sich da verändert, aber es war jetzt auch nicht so eine dolle Veränderung, dass ich sage, oh mein Gott, was habe ich da vorgelesen, sondern ja, würde ich jetzt einfach heute nicht mehr so machen und ich sehe, dass ich mich halt verändert habe, seit ich 17 bin. Ja, also bereuen, wahrscheinlich zu doll gesagt.
Ich habe schon einmal den Geburtstag meines Partners, meiner Partnerin für einen Slam-Auftritt geschwänzt. 3, 2, 1, vielleicht.
Ja.
Oh mein Gott. Ich bin nicht alleine. Ich habe das nur für Rahl reingebaut letztes Jahr. Es war aber für eine Tour und deswegen war das so eine Zeitspanne und dann war halt zufällig auch ein anderer Termin.
Man muss auch dazu sagen, dass mein Problem damit nicht war, dass du an meinem Geburtstag nicht da warst, sondern dass du vergessen hast, dass an dem Tag mein Geburtstag ist. Eher so rum.
Okay. Ja, stimmt, das war
die eigentliche.
Bin aber noch am Abend dann aus München extra nach Hause gefahren.
Das war sehr lieb. Aber ich möchte auch betonen, dass du dann wieder nach München zurückgefahren bist,
statt
auf meine Geburtstagsfeier zu gehen. Ich hoffe, Kurbelanski, das ist dir bewusst, dass Yannick dich mir vorgezogen hat.
Also meine Rechnung sagt, es hat sich gelohnt.
Ja, ich habe auch schon einen Geburtstag sausen lassen von Partnern. Aber ich muss auch sagen, ich habe nur Partner, für die das okay ist. Und dann, irgendwann ist da ziemlich entspannt. Und ich meine sogar, dass es einmal sogar war, das war in Würzburg noch, da habe ich noch in Würzburg gewohnt. Und der Poetry Slam war auf der Festung. Und danach sind wir noch zu mir nach Hause gegangen, haben dann noch angestoßen mit Ingmar. Und alle, die aufgetreten sind auch. Und das war dann okay. Und er ist da auch eigentlich, manchmal kommt er auch mit. Und das ist dann auch cool. Also, aber er ist da so... Keine Ahnung, das ist uns beiden nicht so wichtig und wir machen dann eher so extra Tage dafür.
Ja. Okay, ich habe schon mal einen Text geschrieben, der von Feminismus und Brot handelt. 3, 2, 1.
Nein.
Oh. Oh mein Gott.
Das ist ja passend, weil Pauline, du musst ja auch einen Text hier vortragen. Was hast du uns da denn für einen Text mitgebracht?
Ich habe einen Text über Feminismus und Brot mitgebracht.
Ja, das ist ja fantastisch.
So ein Zufall. Also ich war beim Bertolt Brecht Festival eingeladen und wir sollten einen Auftragstext schreiben mit einer Zeile von Bertolt Brecht. Im Schweiße deines Angesichts sollst du kein Brot essen. Ich glaube, das hat er wiederum an eine Bibelzeile irgendwie angelehnt und dann sollte es ein Text über Geschlechterrollen sein und dann ist dieser Text entstanden.
Sehr schön. Und den Text hören wir und hört ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt auch hier auf Maxneo. Pauline Füg mit ihrem, ich weiß nicht, wie heißt der Text? Feminismus und Brot?
Sie sagen Brot oder Brot.
Okay, viel Spaß.
Sie sagen Brot. Sie sagen, was? 16 und schwanger? Das willst du aber nicht behalten, oder? Dann versaust du dir ja deine ganze Zukunft. Sie sagen, du bist ja jetzt schon über 30 und hast du über Kinder nachgedacht? Sie sagen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Kind. Und? Übt ihr schon fürs zweite? Sie sagen, wie ein drittes und ein viertes Kind wollt ihr noch? Das ist aber schon ein bisschen asozial. Sie sagen, Brot. Ich bin keine Mutter. Was bist du? Ich bin keine Mutter. Was bist du nicht? Ich bin keine Mutter. Ich esse kein Brot. Sie sagen mir, ich soll Brot essen, soll endlich, soll Mutter sein, soll Mutter werden. Ich bin eine Frau, esse von meinem Tisch, was unter den Tisch fällt. Ich bin eine Frau. Bin ich eine Mutter? Ich bin keine Mutter. Bin ich eine Frau? Aber ich habe einen Tisch und ich habe ein Brotmesser und ich habe immerhin einen Backofen. Aber ich esse das Brot nicht. Ich mag zwar Brot, aber nicht jeden Tag eine Frau sein oder eine Mutter unter dem Tisch. Du brauchst einen Tisch, damit sich unter dem Tisch Kinder verstecken, denen du Brotkrumen reißt nach unter den Tisch. Du brauchst also Brot, das du nicht essen willst. Sei doch bitte nicht so undankbar, sei doch bitte nicht so. Immerhin kannst du ja Brot essen, wenn du es wirklich willst. Hast du noch nie darüber nachgedacht? Schau mal, wie viele gerne Brot essen wollen. Frag die doch mal. Geh mal hin, ob sie Brot essen wollen. Aber man fragt doch nicht einfach, ob jemand Brot essen will, eine Person, die so aussieht, als ob sie Brot essen könnte. Was, wenn sie satt ist oder nicht über Brot reden möchte, obwohl sie Brot essen möchte, aber nicht von Hunger spricht? Wer hat denn überhaupt gesagt, dass wir Brot essen sollen, Frau sein sollen, wie eine Frau ein Brot essen soll? Ob wir dabei schwitzen, wie wir uns bewegen, tönen, uns die Beine halten, sie in die Hand nehmen, alles für das Brot. Wie wir Frau sein können mit einem Brot, das im Backofen ist und das aus dem Backofen raus muss, bevor es verbrennt. Und wenn dann einer Frau das Brot verbrannt ist oder wenn jemand sagt, das Brot hättest du gar nicht erst backen dürfen, wir haben doch schon genügend Brot. Magst du denn überhaupt Brot? Mögen wir denn überhaupt das Brot essen, das wir backen müssen? Oder wenn sich jemand beschwert, dass das Brot nicht so gut schmeckt wie angenommen. Oder eine Frau dachte, sie hätte Appetit auf Brot, aber als der Teig angerührt ist, dann ist sie doch satt. Und das ist doch auch in Ordnung. Oder wenn das Brot gut gebacken ist und auch gut schmeckt, aber dann möchte eine Person es trotzdem nicht essen. Brauchen wir Brot? Für die Welt, meine ich. Muss eine Frau das Brot für die Welt sein, das Brot für die Welt backen, das Brot für die Welt essen wollen? Ich bin eine Frau unter dem Tisch, keine Mutter, kein Brot. Ich bin das Brot meiner Mutter, die sich fragt, warum sie Brot gebacken hat, Brot in eine Welt gebacken hat, in der es nicht genug Tische für das Brot, für die Krumen nicht genug Welt gibt, für die Frauen nicht genug Möglichkeiten gibt. Außerdem Brot in der Welt auf dem Tisch, an dem mehrere sitzen. Eine, die Mutter ist und eine, die Mutter sein will und eine, die kein Gluten verträgt und eine, die keine Zeit hat, Mutter zu sein und eine, die keine Lust mehr hat, Mutter zu sein und eine, die keine Mutter werden möchte, weil sie lieber einen Tisch baut für eine Welt, in der einem niemand sagt, am Tisch mit den Möglichkeiten, ob man das Brot essen soll oder nicht. Was bist du für eine? Ich bin eine Frau.
Das war Pauline Füg hier auf Max Neo und ich habe unser Spiel vorhin als Halftime-Show angekündigt, aber ich merke mit Blick auf die Uhrzeit, dass es leider doch die Abschlussshow war. Ich sage jetzt einfach, Pauline, du musst irgendwann wiederkommen und dann reden wir
gerne.
Mit dir noch über Nachwuchsarbeit.
Ja, gerne. Also, es ist unser Podcast, wir können Leute nochmal
ein.
Es kommt Pauline Füg Teil 2 auf jeden Fall irgendwann
genau.
Raus.
Wir haben aber noch eine Abschlussfrage, die stellen wir nämlich jeder Person, die hier zu Gast ist. Und zwar haben wir viel über so Feedback und auch Kriterien von guter, schlechter Kunst, Literatur geredet. Aber Pauline, was macht für dich denn einen guten Poetry Slam Text aus?
Ein Text, der authentisch ist und der mir irgendwas neu berichtet über ein Thema, mit dem ich relaten kann. Oder dadurch anfangen zu relaten.
Mhm. Ja, das finde ich eine sehr schöne Definition. Würde ich auch, glaube ich, so unterschreiben.
Mhm, voll. Ich muss noch ein paar Mal drüber nachdenken, aber ja.
Ich fand es sehr schön, dass du das noch so nachgefügt hast mit dem oder dann, dass man anfängt. Weil dafür ist ja Text auch oft da. Um andere Lebensrealitäten so kennenzulernen.
Ja.
Ja, voll schön.
Ja, dann vielen Dank, dass du da warst, Pauline.
Danke für die Einladung.
Ja, immer sehr, sehr gerne. Genau, wir hören uns in 2 Monaten wieder und ihr könnt diese Folge auf Spotify hören oder, glaube ich, auch auf der Website von Max Neo.
Genau, und auch in der Max Neo App, die gibt es übrigens auch. Da kann man es ganz praktisch dann noch auf dem Smartphone hören. Könnt ihr euch gerne runterladen.
Und hören uns in 2 Monaten wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive. Der Poetry Slam Talk auf Max Neo.